Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, präsentiert wird dieser Podcast vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir vom Kulturzentrum Kreuz sind auf eure Hilfe angewiesen. Vor einigen Tagen haben wir eine Spendenkampagne gestartet. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, denn wir wollen weiterhin Kultur für euch liefern. Den Kulturschaffenden geht es finanziell nicht gut. Corona zwingt uns dazu, unsere Veranstaltung komplett zu verlegen oder abzusagen. Und deshalb haben wir aktuell keine Einnahmen. Da kommt ihr hoffentlich uns zu Hilfe, denn wir wollen auch weiterhin bestehen, wir wollen weiterhin Kultur präsentieren. Schaut doch mal auf unserer Seite nach, www.kreuz.com, da findet ihr einen Link zu unserer Spendenkampagne. Es wäre sehr, sehr toll, wenn ihr uns hierbei unterstützen könnt. Auch leider verlegt werden musste unsere beliebte Erfolgsgeschichte Tatort Fulda. Das ist eine Krimi-Lesereihe, die an verschiedenen Orten hier in Fulda stattfindet. Und wir vom Kreuz präsentieren das jetzt schon im 11. Jahr. Einige Veranstaltungen konnten stattfinden, dann kam die Corona-Krise dazwischen und wir mussten etliche Veranstaltungen verlegen. In den Herbst, einige haben noch keine Termine, da wartet bitte, bis Mitte Mai sollten die ersten Nachholtermine stattfinden, beziehungsweise nicht stattfinden, sondern feststehen, so ist es. Über eine dieser Veranstaltungen werden wir auf jeden Fall jetzt gleich sprechen. Ich habe jetzt einen Gast geladen, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Das kann man so sagen, ein Idol meiner Kindheit, ein Mensch, dessen Arbeit ich schon immer bewundere für viele Tätigkeiten. Er ist ein sehr, sehr vielseitiger Künstler und er wäre dieses Jahr im Rahmen von Tatort Fulda dabei gewesen. Unser Highlight bei Tatort Fulda meiner Meinung nach, ich habe es damals in der Pressekonferenz schon erwähnt, dass ich mich sehr auf ihn freue. Ich habe ihn schon öfters lesen, hören dürfen und ist ein großartiger Künstler. Heute bei mir Jens Wawritschek. Hallo lieber Jens.
Hallo lieber Michael.
Schön, dass du da bist. Freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Jens, du bist ja, ich habe schon gesagt, ein sehr, sehr vielseitiger Künstler. Viele kennen dich natürlich bei den drei Fragezeichen. Es gibt so viele andere Dinge, die du auch machst und gerade mit deiner Stimme. Du bringst jetzt ein Gesangsalbum heraus. Du hast unglaublich tolle Hörbücher auf den Markt gebracht, auch über einen eigenen Verlag und so weiter. Auch jetzt der Horler ist gerade vor kurzem raus. Das werden wir alles heute ansprechen. Aber erstmal zu dir. Einige kennen dich vielleicht doch noch nicht. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, also mein Name ist Jens Wawritschek. Ich bin in Dänemark geboren worden. Das war mehr oder weniger ein Unfall, weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Ein 7-Monats-Kind. Und habe sehr früh, mehr oder weniger intuitiv, glaube ich, gespürt, dass ich Schauspieler werden möchte, beziehungsweise Sänger. Eigentlich war das mein erster Wunsch. Dann habe ich mir aber als Kind schon vorgestellt, dass wenn ich auf der Bühne singe und einen Hustenanfall bekomme, wäre das peinlicher, als wenn ich auf der Bühne stehe und spreche und einen Hustenanfall bekomme. Und da habe ich, ich weiß nicht, in einem Anflug von Vernunft mich, ich sage so mit 5 oder 6 entschieden, nein, ich werde doch Schauspieler. Und da ich daran glaube, dass Wünsche, wenn man sie sehr, sehr stark in sich trägt, irgendwann in Erfüllung gehen, darum muss man sich sehr genau überlegen, was man sich wünscht, kam eines Tages tatsächlich unser Deutschlehrer in die Klasse und sagte, ich spreche jetzt von der, ich glaube, 5. Klasse, und sagte, heute Nachmittag gibt es ein Vorsprechen beim Norddeutschen Rundfunk und wer Lust hat, der kann da hingehen. Und Vorsprechen waren damals ja überhaupt nicht so en vogue wie heute. Also es gab eigentlich diese Art von Castings gar nicht. Und das war insofern wirklich ein Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wie der Deutschlehrer diese Information bekam. Und ich war darüber hinaus, obwohl ich diesen Wunsch hatte, in die Öffentlichkeit zu treten, sehr schüchtern. Wundert mich also heute noch, dass ich den Weg gemacht habe und dann zum Norddeutschen Rundfunk nachmittags gegangen bin, ohne dass meine Eltern davon wussten. Ich bekam einen Aufsatz in die Hand, wie alle anderen Kinder, und habe den vorgelesen und dann haben die gesagt, okay, du kannst bei uns anfangen für den Aufsatzfunk. Und das war natürlich großartig. Und dann habe ich ohne Übertreibung eigentlich meine komplette restliche Schulzeit nachmittags beim Rundfunk verbracht oder dann später auch in anderen Studios.
Du hast es gerade schon gesagt, schon als Kind den Wunsch gehabt, ins Showbusiness zu gehen. Hattest du als Kind schon irgendwelche Vorbilder?
Ja, ich habe als Kind auf jeden Fall die großen Fernsehshows gesehen, die meine Eltern gesehen haben. Und ich habe mich deswegen auch mehr im musikalischen Bereich erstmal angeordnet und wollte die Showtreppe runterkommen, wie, keine Ahnung, die Schlager- oder Gesangsstars aus den frühen 70er Jahren. Ich habe aber auch früh angefangen, mir die Hollywood-Filme anzusehen. Als Kind saß ich halt samstagabends mit meinen Eltern vorm Fernseher und sah dann Fred Astaire und Ginger Rogers tanzen. Das waren meine Vorbilder, die großen Entertainer der goldenen Ära Hollywoods, die so unglaublich viel konnten und es geschafft haben, dass alles so leicht aussah. Also diese Art von Professionalität, die habe ich damals gar nicht so benennen können, aber das ist etwas, was ich heute noch großartig finde. Und ich glaube, meine Vorbilder sind eher diese Entertainer.
Wenn man mich nach meinen Vorbildern fragt, und ich kann es ja jetzt mal verraten, lieber Jens, wir haben uns kennengelernt im letzten Jahr in Gießen bei einer Lesung. Das habe ich mich wirklich sehr gefreut, damals dich kennenlernen zu dürfen. Denn ich würde dich als eines meiner Vorbilder tatsächlich bezeichnen, weil ich schon sehr, sehr früh mit dir, mit deiner Arbeit, nicht nur deiner Stimme in Berührung gekommen bin. Ich war sehr jung, ich bin Jahrgang 77. Es muss so 80, 81 gewesen sein. Da hatten wir eine Hörspielkassette, das Dschungelbuch. Und da bin ich das, und die konnte ich mir immer mitsprechen. Ich glaube, das ist auch eine deiner ersten Hörspiel-Sprechrollen gewesen. Ist das richtig?
Ja, zumindest eine, die außerhalb des NDRs stattfand. Meine erste große Hörspielrolle war der Krümel in die Brüder Löwenherz. Aber zu dem Dschungelbuch gibt es eine interessante Geschichte. Ich habe mich unglaublich gefreut, als ich diese Rolle angeboten bekam, Mowgli. Und das war ja, der Erzähler war Walter Giller, glaube ich, und der hat auch den Bagheera gesprochen. Das war toll, diese Aufnahme. Und ich mochte auch die Regisseurin sehr, Petra Schmidt-Decker. Und Petra Schmidt-Decker hat mich gefragt, was ich denn später hauptberuflich werden will. Und ich sagte mit meinem dicken Hamburger Slang, Schauspieler. Und dann sagte sie, ja, Jens, du bist begabt, aber du musst an deiner Sprache arbeiten. Und ihre Mutter hatte nach dem Krieg eine Schauspielschule, die sie nun nicht mehr hatte. Die Dame war inzwischen, ich denke mal, Ende 70 mindestens. Aber die langweilte sich und ich wurde der Mutter der Regisseurin vorgestellt und die hat wirklich, und das finde ich nach wie vor unglaublich, ein Jahr lang mir umsonst Phonetikunterricht gegeben, weil wir uns das gar nicht leisten konnten. Und ich bin einmal die Woche zu ihr gegangen und habe über einen Korken gelernt zu sprechen. Insofern ist das Dschungelbuch wirklich ein Meilenstein oder ein Kilometerstein auf meinem Weg, weil sich da was verändert hat. Da habe ich wirklich auch beweisen müssen, dass es mir ernst war und dass ich, also obwohl ich nicht jeden Nachmittag Lust hatte, dahin zu gehen, das doch durchgezogen habe, weil irgendwie ich wusste, dass es wichtig war. Darum bin ich auch später auf die Schauspielschule gegangen. Ich wollte nicht, das hätte ich ja machen können, weiter fließen auf den Wegen, die ich schon eingeschlagen hatte. Das wäre sicher irgendwie gegangen. Das haben viele so gewählt. Ich wollte aber mich immer wieder auch überprüfen lassen und auch unangenehmeren Situationen aussetzen, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass nichts schlimmer ist als so eine Komfortzone in dem Beruf. Man muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen.
Das ist richtig. Du hast die Schauspielerei angesprochen. Auch da ganz kurz noch ein ganz kleiner Verweis auf mich. Ich bin dann in der Schule auch immer in Schultheatergruppen gewesen. Ich habe das Theaterspielen geliebt und irgendwann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann es war 1995, da habe ich dich in Bad Hersfeld auf der Bühne gesehen und du hast den King Lear gespielt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich ab da gesagt habe, ich muss weiter Theater spielen. Und das war eine unglaubliche Inszenierung. Du hast sogar auch Preise dafür bekommen. Unglaubliche Leistung von dir auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, ich muss auch mit der Schauspielerei weitermachen. Also dafür auch nochmal ein Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also es freut mich total, das rührt mich auch. Also ich finde das ganz merkwürdig, mich als Vorbild zu fühlen oder als Inspiration in diesem Maße. Auch zu Hersfeld gibt es eine Geschichte. Also das war ja eine Produktion, wo ich fechten musste. Es war eine relativ lange Inszenierung. Also ich glaube, die ging fast 3 Stunden. Und am Ende gab es noch diesen großen, entscheidenden Kampf zwischen mir, dem Edgar, dem Sohn, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ihm und seinem quasi Stiefbruder, also seinem Rivalen, Edmund. Und nun war ich zwar auf der Schauspielschule gewesen, aber Fechtunterricht war nicht mein Lieblingsfach. Und dementsprechend hatte ich das jahrelang nicht gemacht. Dieser Fechtlehrer war aber ein absoluter Crack und mein Partner war auch ein absoluter Crack im Fechten. Die Proben für King Lear waren für mich ein Albtraum, weil ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich die ganze Inszenierung nur fechten gelernt. Und es war wirklich schwierig, mit so einem, ich sag mal, Leistungssportler dann auf der Bühne zu stehen und irgendwie ich als dann doch eingerosteter Laie da irgendwie gegenzuhalten. Und tatsächlich war ich dann nachher so gestählt und sehr vorsichtig und sorgfältig, dass das alles wunderbar klappte. Derjenige, der einen Fehler machte, war mein Partner, und bei einer Vorstellung schlitzte er mir tatsächlich, natürlich nicht absichtlich, aber im Gesicht was auf, und ich habe das beim Spielen gar nicht gemerkt, weil ich so, weil ich der Adrenalinspiegel so hoch war. Aber beim Applaus stand meine Kollegin Anja Topf neben mir und wir verbeugten uns. Sie sagte, du bist ganz nass. Was hast du denn? Und meine ganze Gesichtshälfte war voller Blut. Und in dieser Vorstellung saß nun ausgerechnet meine Mutter, die mich besuchte. Und ich hatte gesagt, ja, warte am Bühnenausgang auf mich. Und ich weiß noch, dass ich aus dem Bühnenausgang rausging. Da wartete schon ein Krankenwagen auf mich. Meine Mutter stand da und ich sagte nur, du, ich muss jetzt erstmal ins Krankenhaus. Warte bitte in der Gaststätte. Und die haben, dadurch, dass es nicht schnell genäht werden konnte, habe ich heute noch eine Art Lidstrich. Ich sehe ein bisschen von der Seite aus wie Kleopatra, wenn man genau hinsieht. Und einige Leute glauben, ich würde mir das immer lila anmalen. Aber tatsächlich ist das noch eine Wunde aus Bad Hersfeld.
Okay.
Also insofern, den Preis habe ich mir dann im Nachhinein wirklich hart erarbeitet.
Der Arbeit ist schon redlich verdient auch aus.
Ja.
Du hast Schauspielerei angesprochen, Schauspielschule. Du warst ja unter anderem ja auch in New York auf der Schauspielschule. Wie hast du dir denn New York ausgesucht?
Weil ich so unglücklich war in Wien. Ich war in Hamburg auf der Schauspielschule, da war ich auch nicht sehr glücklich. Und in Wien war ich auch nicht sehr glücklich. Ich hatte immer das Gefühl, man würde mich zu sehr schon in ein Rollenmuster packen. Und wenn ich auf etwas allergisch reagiere, dann ist es Schubladendenken. Und mich selber in eine Schublade packen tue ich auch nicht gerne und lasse mich auch nicht gerne in eine Schublade packen. Und ich hatte eine Woche Urlaub auf dieser Schauspielschule in Wien und flog nach New York mit einer Freundin und ging an dem Lee Strasberg Institut vorbei und dachte, das war auch wieder so eine spontane Aktion wie damals beim NDR. Und dachte, ach, eigentlich die Schauspieler, die ich so bewunderte, damals zumindest, das waren so Paul Newman und Marlon Brando, also diese ganzen Method Actor. Und ich ging rein und fragte, ob man da vorsprechen könne. Die waren sehr freundlich und haben sich erstmal, und das fand ich erstaunlich, anderthalb Stunden mit mir unterhalten, um festzustellen, wer ich bin. Und da sie wussten, ich war schon auf der Schauspielschule in Europa, war es wahrscheinlich nicht so schwierig, meine Ernsthaftigkeit festzustellen. Aber sie gaben mir einen Text in die Hand und sagten, okay, wenn ich Interesse habe, an dieser Schule zu arbeiten, dann soll ich mir den Text angucken. Ich soll am nächsten Tag wiederkommen und ein Lehrer würde mit mir arbeiten. Und das passierte dann auch. Und dann wurde gesagt, okay, wir nehmen dich auf, aber dass ja eine amerikanische Schule ist, kostete sie auch etwas. Eigentlich relativ wenig. Das waren damals, ich glaube, fürs ganze Jahr ungefähr $1,000. Trotzdem hatte ich das Geld nicht und habe gesagt, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich muss das jetzt erstmal verdienen. Ich komme in einem Jahr wieder. Und darauf haben die sich eingelassen. Und ich habe dann ein Jahr ziemlich so nebenbei viel machen können. Gott sei Dank auch, ich bin dann von Wien weggegangen und war wieder in Hamburg und habe da wieder Rundfunk gemacht und habe vor allen Dingen aber mich mit einer amerikanischen Studentin von der Universität getroffen, dreimal in der Woche, und habe mein Englisch aufpoliert und vor allen Dingen nur noch Englisch gelesen, damit ich da dann gestählt in New York ankomme. Und ich kam in New York an in einem eiskalten Januar und war völlig naiv. Ich bekam eine Halbwaisenrente, weil mein Vater gestorben war. Das war natürlich ein großes Glück, aber der Dollar war damals so hoch, dass das wirklich nach 3 Tagen verbraucht war, mehr oder weniger. Und darum musste ich auch erstmal sehr, sehr, sehr unglamourös wohnen in Brooklyn mit einem Jazzmusiker zusammen. Wir hatten Mäuse riesengroße Kakerlaken, so großes Ungeziefer habe ich nie wieder gesehen. Und das war aber alles überhaupt nicht schlimm, weil die Energie von New York ist natürlich großartig und die Schule war auch großartig. Vor allen Dingen, weil es außer dem Sohn von Sophia Loren, den ging es sicher finanziell sehr gut, der ging da auch zur Schule. Aber sonst saßen wir alle im selben Boot. Und es war eigentlich nicht wichtig, ob man viel oder wenig Geld hatte. Hauptsache, man konnte sich irgendwie eine Bleibe leisten. Und irgendwie hat man sich dann die letzten 10 Tage immer von Bagels ernährt. Und ich habe da das Gefühl gehabt, ich wurde doch auf eine Art auch befreit von vielen Dingen. Vor allen Dingen als Nachwirkung, nicht vielleicht zu der Zeit, als ich da war. Da musste ich schon auch mit vielen Dingen strugglen, wie man so sagt. Also ja, einfach mit dem Leben in New York, auf das ich gar nicht vorbereitet war. Aber im Nachhinein, glaube ich, hat diese Zeit mich unglaublich geprägt und mich vielleicht auch kreativer gemacht und mutiger. Und ich bin mehr ich geworden.
Mutiger und kreativer sicherlich auch dadurch, auf die Art und Weise, wie du auch deine Schauspielschule und dein Leben dort finanziert hast. Ich habe gelesen, dass du eine andere Leidenschaft von dir auch wieder aufgegriffen hast, die du auch seit Kindheitstagen hattest. Du hast gesungen auch, ja, um ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja, ja, das war, also ich habe natürlich, war ich da im Mekka, in Mekka quasi gelandet, also mit den ganzen wunderbaren, ich bin ja ein großer Fan des American Songbooks und der Jazz Standards. Und natürlich war Bleecker Street zum Beispiel eben, ja, das ist die Straße, wo ein Jazzclub neben dem anderen steht und wo tolle Leute auftraten. Und ich habe auch über die Schule dann Leute, Musiker kennengelernt, die unglaublich begabt und genial waren, aber trotzdem an der U-Bahn standen und erstmal mit dem sozusagen mit dem Hut Geld verdienen mussten. Aus der finanziellen Not habe ich dann mit einem Pianisten zusammengearbeitet und habe mich vorbereitet für ein Vorsingen in einem dieser Jazzclubs. Es gab am Donnerstag, das weiß ich noch, zweimal jeden Donnerstag gab es ein offenes Mikrofon, ein Open Mic, ein Open Mic Night. Und da konnte man hingehen mit einem Song, diesen Song, also die Noten dem Pianisten auf der Bühne geben und diesen Song singen. Und auch da war meine Mutter, das muss ein Sommer später gewesen sein, ich war ja über 3 Jahre in New York, meine Mutter war in der Stadt und ich nahm sie mit in diesen Jazzclub, der hieß 5 and 10, no exaggeration, das weiß ich noch. Und ich ging auf die Bühne und sang einen Song aus Schneewittchen und die 7 Zwerge. Und zwar heißt der With a Smile and a Song. Und ich sang den und tatsächlich war es so, dass da saß ja immer eine Jury, die dann an dem Abend gesagt hat, okay, den möchten wir jetzt gerne einen Monat lang einmal die Woche abends hören. Und zwar in so einem Dinner-Set. Man sang 20 Minuten, dann wurde 20 Minuten gegessen. Dann gab es die nächste Abteilung, wieder sang man 20 Minuten. Man wurde quasi zwischen den Gängen der Gäste positioniert. Und an dem Abend gewann ich. Was großartig war, vor allen Dingen, weil ich einen Monat lang mit Essen versorgt wurde. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich das dann nicht wirklich weitergemacht habe. Das Problem war vor allen Dingen erstmal ein Repertoire zu haben, mit dem man so einen Abend füllt. Und ich habe dann mit dem Dean Burris, das war mein Pianist, überlegt und wir haben ein Programm zusammengestellt, das hieß In 80 Songs Around the World, also basierend auf In 80 Tagen um die Welt. Und da haben wir 80 Songs angespielt, die in verschiedenen Ländern quasi verortet sind. Und so wurde so ein Abend daraus. Aber mein Leben wurde dann vielleicht auch kompliziert durch, ich hatte mich dann verliebt und so. Es passieren ja Dinge, die man nicht so planen kann. Insofern habe ich meine Gesangskarriere nicht wirklich weiter verfolgt. Und das war ein bisschen blöd, weil als ich nach Deutschland wiederkam und mich bei der ZAV, hieß das damals, also dieser Schauspielerarbeitsstelle meldete, war man irritiert, weil ich nicht genau mich als Sänger oder Schauspieler einordnete. Damals waren diese Grenzen noch ziemlich strikt so abgesteckt. Und ja, dann landete ich mehr bei der Schauspielerei, obwohl mein Herz unglaublich für die Musik schlägt. Allerdings ist Singen auch eine viel persönlichere Ausdrucksform und ich finde, man hängt sich da mehr aus dem Fenster und dazu braucht es auch wieder Mut.
Das ist richtig. Lass uns doch auch mal springen, jetzt wo wir gerade über den Gesang sprechen. Springen wir doch einfach in die Gegenwart, beziehungsweise seit einigen Jahren hast du schon den Gedanken, auch mal ein Gesangsalbum auf den Markt zu bringen. Du arbeitest jetzt auch schon viele, viele Jahre dran. Ich glaube, du hast es ja damals in Gießen mir erzählt, dass auch der Titel des Albums hat sich auch ein paar Mal verändert. Lost in Filmsongs, also Film ist natürlich auch immer noch ganz wichtig, reden wir auch nochmal drüber. Aber du hast es jetzt im Mai endlich geschafft, dass dein Gesangsalbum mit dem Namen Celluloid endlich auf dem Markt erscheinen wird. Du bringst jetzt dein Gesangsalbum endlich auf den Markt. Wie kam es dazu, die lange Geschichte zu Celluloid?
Naja, also ich denke mal, dieses Album, das hatte ich schon im Kopf, spätestens in New York. Also ich glaube, es ist ein 20, 30-jähriges Baby. Und ich habe immer mal so nebenbei Songs aufgenommen mit Pianisten oder mit Musikern. Ich habe ja 2008 ein eigenes Hörbuchlabel gegründet, Audobar, und habe oft nach meinen Lesungen noch einen Bonustrack hineingeschummelt auf die CD. Meistens einen Song, der irgendwie eine Art von Kommentar zu dem Text sein kann. Aber so ein komplettes Gesangsalbum, ja, diesen Wunsch hatte ich schon immer. Ich hatte aber auch einen Heidenrespekt vor den Songs, die ich so liebe. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, sie waren so schwer zu singen, sondern weil ich das Gefühl hatte, sie waren bereits schon so wunderbar interpretiert von anderen großen Sängern. Und darum dauerte es, glaube ich, sehr, sehr lange. Das hat was mit meiner Scheu zu tun, etwas zu präsentieren, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt bin. Das braucht bei mir unglaublich lange. Ich bin da ein Spätentwickler und manchmal denke ich, wie blöd, jetzt bin ich also nicht mehr 25. Ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, jetzt hätte ich früher angefangen. Jetzt war es ein bisschen höchste Zeit, finde ich, mit diesem Gesangsalbum. Und jetzt fühlt es sich richtig an. Jetzt bin ich auch vor Kritik gewappnet. Also es wird sicher auch den einen oder anderen geben, dem diese Musik nicht sagt oder dem es nicht gefällt, wie ich singe oder was auch immer. Also dem das ganze Genre egal ist. Ich glaube, damit kann ich aber jetzt gut umgehen, weil es wirklich eine Herzensangelegenheit ist und ich das Gefühl habe, das ist ein Produkt, zu dem ich hundertprozentig stehe.
Celluloid heißt es, kommt in ein paar Tagen auf den Markt, endlich nach der langen Zeit. Wie hast du dir die Songs darauf ausgesucht? Also wie kommst du gerade auch darauf, diese Songs auszuwählen für dein Album?
Das war schwer, das war schwierig. Die Auswahl war ein Problem. Ich bin halt ein wahnsinnig großer Filmfan. Die Filme der 30er, 40er, 50er, 60er, manchmal auch noch 70er Jahre, die liebe ich sehr. Nicht alle natürlich, aber das ist so die Ära, die zu mir passt. Und Filme und auch Literatur waren für mich immer Fluchtpunkte. Ich bin ein wirklicher Experte im Wegdenken. Ich kann mich gut aus der Realität wegbeamen und in einem Film verlieren oder in einer Musik oder in einem Buch. Und darum war ziemlich klar, weil ich wirklich auch meine ganze Teenagerzeit nicht mit den Sachen gehört, also nicht die Dinge gehört habe, die andere, glaube ich, auf den Plattenteller hatten, sondern alte Soundtracks von Filmen aus den 60er Jahren oder ich habe die alten Barbra Streisand Platten gehört aus den 60er Jahren. Das war sehr schwer, die damals zu bekommen, weil damals hörte man von Barbra Streisand halt nur Guilty, Woman in Love. Das interessierte mich aber nicht. Ich wollte die Sachen hören, die sie in den 60er Jahren aufgenommen hat, bevor sie in diese Pop-Ära ging. Und insofern war ich komplett und bin komplett konditioniert mit dieser Art von Musik. Und darum war ganz klar, dass wenn ich selber was singe, das waren ja im Grunde auch alles meine Gesangslehrer, könnte man sagen. Also durch stundenlanges Hören von Frank Sinatra-Platten, Barbara Streisand, Doris Day, Petula Clark. Das waren übrigens auch Schallplatten, die ich mir dann in New York gekauft habe von dem, ich habe ja später auch noch andere Jobs nebenbei gemacht, unter anderem als Platzanweiser im Kino. Und immer wenn ich ein bisschen Geld übrig hatte, ging ich in einen Plattenladen, Footlight Records, wo man alte Schallplatten kaufen konnte. Und am Ende des Monats hatte ich dann immer eine Schallplatte. Also ich habe diese Schallplatten wirklich 3 Millionen Mal gehört und hatte in der Beziehung eben auch vom Plattenteller ein paar Gesangslehrer und bin natürlich geprägt. Und darum war klar, um zu Celluloid zurückzukommen, dass die Auswahl irgendwie aus dem Topf kommen würde. Allerdings die Vielfalt an guten, meines Erachtens wunderbaren Film-Movie-Songs ist so groß und das ist eine irre Aufgabe war, jetzt sich für 12 Songs zu entscheiden. Ich hatte in der Vorauswahl ungefähr 50. Und dann hatte ich aber ja das Glück, mit Leonard Marlig und Christopher Noth quasi zusammenzuarbeiten. Leonard Marlig ist auch ein Schauspielerkollege, den ich kannte. Christopher ist auch Schauspieler, aber sind vor allen Dingen auch brillante Musiker, die auch eine Affinität dann zu dieser Musik entwickelten, die gar nicht unbedingt aus der Ecke kamen, aber die Qualität dieser Musik entdeckt haben. Und dann haben wir zusammen eine Auswahl getroffen und auch vielleicht ein bisschen im Blick gehabt, was erzählen die Songs. Weil bei mir war nicht nur wichtig, dass ich die Musik mochte, sondern dass ich auch den Text mochte. Ich bin schon jemand, der auch über den Text singt. Ich finde Phrasierung, Atem und all das funktioniert, auch übrigens, wenn man Hörbücher einliest, am besten, wenn man den Text verinnerlicht hat und genau weiß, was man sagt bzw. singt. Dann kommt alles andere mehr oder weniger von allein.
Wir haben es gesagt, in wenigen Tagen erscheint das Album im Handel. Man kann es aber natürlich auch in den Streaming-Diensten hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich konnte dank Christoph Hauptmann von Hauptmann Entertainment, der hat mir schon einen Link zugeschickt, dass ich schon mal reinhören durfte. Ich bin wirklich begeistert. Ich liebe dein Album. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Du hattest mir davon ja erzählt. Jetzt konnte ich mir endlich alle Songs mal anhören. Also wirklich toll gelungen.
Mir war wichtig, und das kannst du ja vielleicht beantworten, mir war wichtig, dass es ein persönliches Album ist. Weil, weißt du, gut singen, ob ich nun besonders gut singe, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich singe sozusagen auf einem hohen Niveau. Aber es gibt viele, viele gute Sänger. Und es gibt viele, viele gute Alben. Die Welt braucht kein neues. Aber mir war wichtig, dass es ein Album ist, mit dem ich mich ausdrücken kann. Und dass es persönlich ist und dass man sagt, ja, nachdem man das gehört hat, okay, das ist ein Album, das hat der Jens halt so gemacht. Und das ist wirklich Jens.
Das ist Jens. Du hast dir die Songs zu eigen gemacht. Auch die Dramaturgik, die sich durch das Album zieht. Ich finde es super. Also du hast wirklich, das ist Jens und man spürt Jens da auch. Man denkt nicht an die anderen Songs. Das ist dein Album und das merkt man absolut. Also kann ich, Gratulation zu diesem tollen Album, kann ich ganz ehrlich so sagen. Ganz, ganz toll. Danke. Sollten alle auf jeden Fall mal reinhören. Wir haben jetzt, du hast Autobahn angesprochen, dein eigenes Hörbuch-Label. Mhm. Da hast du ja eine Reihe, und da kommen wir jetzt auch schließlich der Kreis zu Tatort Fulda, Hitch und ich. Das ist eine Reihe, wo du versuchst, alle Hitchcock-Verfilmungen, quasi die Bücher, Hörbücher dazu rauszubringen. Ich durfte in Gießen Mani sehen, und da hast du auch immer einen speziellen Musiker dabei. Keinen normalen Musiker, das sind nicht unbedingt Gitarrist dabei. Wir hatten Vibraphon, es gibt einen Theremin. Und wie kamst du überhaupt auf die Idee, Hitch und ich?
Na, ich bin ein riesengroßer Hitchcock-Fan. Es gibt für mich kaum einen Filmemacher des 20. Jahrhunderts, der auf so geniale Art seine eigenen, das sage ich übrigens auch immer am Anfang so einer Lesung, seine eigenen Ängste und Sehnsüchte und seine Träume und Albträume in wirklich unvergessliche Filmbilder verwandeln konnte. Es gibt ganz viele Szenen aus Hitchcock-Filmen, die haben sich in unser Unterbewusstsein gebrannt. Also natürlich am berühmtesten die Duschszene in Psycho. Ich glaube, die kennt fast jeder. Und jeder Filmemacher vor allen Dingen, der etwas auf sich hält, hat sicher Hochachtung vor Hitchcock. Was ich an Hitchcock so liebe, ist, dass er auch nach dem 80. Sehen, nachdem ich Marnie das 195. Mal gesehen habe oder die Vögel, dass ich immer wieder Dinge entdecke, die ich übersehen habe. Wo ich manchmal denke, habe ich den Film jetzt das erste Mal komplett gesehen? Ich begeistere mich da immer wieder, weil Hitchcock ist für mich wie eine Zwiebel, wo man die Häute abzieht, immer wieder etwas Neues entdeckt, aber man kommt nie zum Kern. Und das ist das Tolle. Er funktioniert sowohl als, ich sage mal, perfekt gebauter Unterhaltungsfilm, so ein Hitchcock-Thriller, aber auch auf allen anderen Ebenen. Er hat ganz viele psychologische Ebenen, er hat eine philosophische Ebene, er hat, ich habe gerade gestern Abend einen Stummfilm von ihm gesehen, 1926 gedreht, The Lodger, der Untermieter. Und weil ich auch überlege, das vielleicht bei Audible rauszubringen. Es ist auch ein wunderbarer Roman, auf dem dieser Film basiert. Und 1926, also ganz am Anfang seiner Karriere, sah ich schon die Themen, die ihn bis zum Schluss beschäftigt haben. Der unschuldig Verfolgte, die, ich sage fast, diese Fixierung auf blondes Haar. Seine großen Stars, also weiblichen Stars, waren ja alles Blondinen. Ja, das, wie gefährlich Leidenschaft ist, wie nah am Mord, also am Abgrund, wie schmal der Grat zwischen Wahnsinn und Vernunft ist. Und diese ganzen Sachen, also diese ganzen Zwischenbereiche, die Hitchcock so spannend machen, die sind schon in seinem Stummfilm von 1926 zu sehen. Naja, und durch diese Leidenschaft für Hitchcock-Filme und durch natürlich die Literatur, die ich zu Hitchcock gelesen habe, habe ich vor allen Dingen erstmal privat angefangen, die Vorlagen zu lesen, die Hitchcock verfilmt hat. Und fand die unglaublich spannend. Vor allen Dingen fand ich auch spannend, was Hitchcock daraus gemacht hat. Die Vorlagen sind teilweise komplett anders. Die sind nicht schlechter als der Film. Im Gegenteil, manchmal sind sie sogar, nein, nicht besser, aber sie sind, ich würde mal sagen, Literatur und Film sind wirklich gleichberechtigt. Und da ich in der Beziehung ja ziemlich egoistisch bin und denke, was mich begeistert, könnte auch andere begeistern. Und es vor allen Dingen natürlich verführerisch ist, so eine Reihe zu starten, weil das, dann hat man eine Klammer, in der man sich bewegen kann, habe ich gedacht, das wäre doch toll, die literarischen Vorlagen von Hitchcock auszugraben, denn die meisten gibt es bei uns gar nicht mehr im Buchhandel oder sie sind nie übersetzt worden. Ich habe auch ein paar übersetzen lassen und mache daraus eine Hörbuchreihe. Und so fing das an und inzwischen ich habe jetzt noch zwei Hörbücher sozusagen in der Pipeline, die ich schon eingelesen habe. Ich bin jetzt bei dem 15. Hörbuch. 42 Filme von Hitchcock basieren auf literarischen Vorlagen, wobei ich nicht glaube, dass ich alle Vorlagen lesen werde, weil einige passen einfach nicht zu mir als Interpret. Aber es gibt da noch ein paar, die durchaus darauf warten und die ich ganz großartig finde.
Ich habe es gerade angesprochen, du hast ja auch immer eine musikalische Begleitung bei deinen Lesungen dabei. Wie kommst du auf solche Instrumente wie ein Vibraphon oder Theremin?
Ja, das ist also, ich habe gedacht, auch um natürlich eine Plattform zu haben für die Hörbücher, dass ich Live-Lesungen mache. Und die Live-Lesungen müssen natürlich wahnsinnig gekürzt werden. Mani als Hörbuch dauert 18 Stunden, glaube ich, oder 13. Und ich versuche, eine Bühnenversion zu bauen, die anderthalb Stunden ungefähr dauert und trotzdem die ganze Geschichte erzählt. Und auf der Bühne, erstens stehe ich nicht gern allein auf der Bühne und zweitens ist es wunderbar, so eine sinnliche Zutat für so einen Text zu haben, vor allen Dingen bei einer Literatur, die Hitchcock verfilmt hat, weil bei Hitchcock Musik in seinen Filmen auch eine entscheidende Rolle spielt. Und ich habe die Musiker, ich trete jeweils mit einem oder maximal zwei Musikern auf, ich habe die Musiker eigentlich danach ausgesucht, was für einen Klang ich im Ohr habe, wenn ich den Text lese. Welches Instrument passt zu welchem Text? Bei Marnie war das Vibraphon naheliegend, weil Marnie das ist ein Psychogramm einer Frau und das ist alles auf einer ganz schwebenden, diffus spannenden Ebene, was da stattfindet. Und das Vibraphon, das enthebt uns jeder Art von Bodenhaftung. Und darum war das Vibraphon, da fand ich perfekt. Bei Die Vögel habe ich das Theremin gewählt, weil der Film Die Vögel ja auch ein komplett avantgardistischer Film ist, der gar keine analogen Instrumente benutzt hat, sondern ein Trautonium. Auch ein Instrument, das eben elektronische Klänge erzeugt, um diese Bedrohung durch die Vögel abzubilden. Und auf der Bühne schaffen wir das mit einem Theremin. Ein Trautonium hätte, glaube ich, 25.000 Euro am Abend gekostet, weil es gibt, glaube ich, nur noch eins in irgendeinem Musikmuseum in Deutschland. Aber das Theremin macht im Grunde das Gleiche. Und das ist ein unglaublich spannendes Instrument, weil man eigentlich nicht genau kapiert, vor allen Dingen als Zuschauer, wenn man es also nicht spielt, und ich kapiere es auch nicht, weil ich bediene es ja nicht, wie es wirklich funktioniert. Das ist ein Instrument, was man nicht wirklich berührt, sondern man man schwebt mit seinen Händen über dieses Instrument, das ein bisschen aussieht wie so eine Antenne. Und dadurch werden eben Klänge erzeugt, die ganz unterschiedlich sind. Und das ist für den Text von Daphne du Maurier, Die Vögel, perfekt. Der Text ist anders als der Hitchcock-Film. Der Text ist klaustrophobischer. Und viele, die in dieser Lesung waren, sagen, es ist viel spannender als der Hitchcock-Film. Da widerspreche ich natürlich als Hitchcockianer und sage, nein, das kann man nicht vergleichen. Ich liebe diesen Hitchcock-Film. Aber ich weiß, was Sie meinen. Das ist bei Daphne du Maurier wirklich, wirklich konzentriert auf 30 Seiten. Da hat man das ganze Leben abgebildet und alles, was auch diese Art von Apokalypse, die da stattfindet, die findet eben bei Daphne du Maurier auf ein paar Seiten statt. Und jetzt gerade, wo wir in der Corona-Krisenzeit sind, hat es sogar merkwürdige Parallelen, finde ich, weil auch die Bedrohung der Vögel durch die Vögel, die ist ja auf eine Art nicht fassbar und überall plötzlich. Die Vögel ist ein sehr interessantes, sehr musikalisch sehr interessanter Abend, finde ich.
Ja, die Hörbücher gibt es auch bei dir im Verlag, Autobar. Schaut mal rein, holt euch die, das lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es jetzt auch übrigens in Fünferboxen, habe ich gesehen. Die kann man jetzt auch gesammelt bei dir bei Autobar sich besorgen. Du hast die Vögel gerade angesprochen. Mit den Vögeln wärst du ja auch im Rahmen von Tatort Fulda bei uns gewesen. Aktuell ist ein Großteil der Tatort-Veranstaltung verlegt. Wir haben bei vielen noch keine Ersatztermine. Tatort Fulda, für die, die es auch nicht wissen, unsere große Literaturreihe, die ja auch federführend von uns in Fulda organisiert wird. Und du wärst einer der Highlights, wenn nicht mein Highlight auf jeden Fall gewesen. Du hättest eigentlich deinen Auftritt am 3. April gehabt. Das mussten wir aufgrund der Corona-Problematik leider verlegen. Dein Termin steht schon fest, der 25.09. Und mein erster Gedanke, als es mit Corona bei uns anfing, ich wäre eigentlich in Amerika gewesen Anfang April. Ich hatte zwei Wochen vorher erfahren, wir dürfen jetzt alle nicht mehr nach Amerika fliegen. Mein erster Gedanke war nicht, schade, ich kann nicht nach Amerika fliegen, sondern war wirklich, oh, ich bin dann am 3.4. bei Jens da und kann mir die Vögel bei uns im Kreuz anschauen. Das ist mein erster Gedanke gewesen. Du kommst jetzt am 25.09. mit den Vögeln im Rahmen von Tatort Fulda zu uns ins Kreuz. Es gibt noch ganz wenige Karten. Kauft auch jetzt einfach mal Karten, es lohnt sich auf jeden Fall. Da unterstützt ihr das Kreuz und unterstützt auch den guten Jens damit. Ja, wo wir über Hörbücher gesprochen haben, kommen wir auch an einem anderen Hörbuch nicht vorbei, das aktuell auch ja von den Kritikern so hoch gelobt wird, wie selten ein Hörbuch in den letzten Jahren, muss man mal so sagen. Ich habe es auch gehört, es ist von unter der Regie von Kai Schwind entstanden. Kai Schwind, auch ein guter Bekannter von mir, mit dem ich übrigens auch schon mal einen anderen Podcast, nicht bei Fulda Kultur, sondern bei den Giganten, das ist auch ein Nerd-Podcast, den ich auch betreibe, da war er auch schon mal zu Gast und hat über seine Hörspiellaufbahn, die Fanbande, aber auch, er war ja auch ist Tourregisseur der drei Fragezeichen zwar aktuell. Über die sprechen wir auch nachher nochmal kurz. Aber es ist der Horla, über den ich spreche. Und lass mir ganz kurz, bevor du sagst, wie es zum Horla kam, auch nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe neulich vor ein paar Tagen den Horla gehört, saß dann da mit meiner Tasse Kaffee in der Hand und da gibt es diesen Moment, wo du das erste Mal den Namen Horla sagst. Da gibt es diese Pause vorher. Ich saß dann da und ich wusste, du sagst ja jetzt Horla. Du sagst jetzt, ich, und dann plötzlich Stille. Und aus dem Nichts, der Horla. Und ich war so erschrocken. Ich habe leider den Kaffee über das Sofa schütten müssen.
Nein.
Ich war wirklich so erschrocken in diesem Augenblick. Obwohl ich wusste, was kommt, hast du es geschafft, dass ich mich in dem Augenblick so sehr erschrecke. Also wirklich auch erstklassige Leistung.
Ja, vielen Dank. Das ist erstaunlich, weil also Kai Schwind kenne ich halt tatsächlich aus der Drei-Fragezeichen-Welt, weil er die Touren inszeniert und wir aber haben einen total guten Draht auch außerhalb dieser Welt, weil wir eigentlich uns ein bisschen für die ähnlichen Dinge interessieren. Und Kai, ich bin ein großer Maupassant-Fan. Also der Horla ist geschrieben von Guy de Maupassant. Und ich habe schon mal auf einem anderen Hörbuch von mir eine Geschichte von Maupassant gelesen, und zwar Die Nacht. Da geht es auch um einen Mann, der den Verstand verliert und am Ende in die Seine geht. Und der Horla ist ja auch der Bericht sozusagen eines Mannes, der den Verstand verliert, der wahnsinnig wird. Kai war in Paris und kontaktierte mich danach und meinte, er war also von der Stadt so begeistert. Und ich habe ja eine kleine Wohnung in Paris. Ich bin da relativ häufig jetzt. Im Moment geht es natürlich auch nicht. Aber nach diesem Paris-Aufenthalt holte er sein altes Maupassant-Buch aus dem Regal und las noch mal ein paar seiner Geschichten. und meinte dann eben, hätte ich nicht Lust, den Horla zu machen als Interpret mit Cello, Harfe und dem Komponisten, der dann auch am Keyboard sitzen würde. Und da habe ich gesagt, ja sofort, weil das ist eine großartige Geschichte. Und dann war es aber ein bisschen, muss man sagen, mit der heißen Nadel gestrickt, weil wir nicht viel Proben hatten. Wir hatten eine Probe mehr oder weniger, oder wenn es hochkommt, zwei. Das war halt eine Live-Lesung im Glaspalast in Berlin. Und der Text, auf den konnte ich mich natürlich zu Hause vorbereiten. Und die musikalischen Stichworte waren nicht so kompliziert, dass man dafür jetzt 20 Proben gebraucht hätte. Was kompliziert war, und die Musiker haben ja auch für sich zu Hause, wir kamen gut vorbereitet auf die Probe, aber das Schwierige waren die zwei Lieder, die ich da noch singe. Und das erste vor allen Dingen, da bin ich so ein bisschen verzweifelt, weil das ist ein Lied von Debussy, Bonsoir, und so wie ich es kannte, war es anders rhythmisch als so, wie es in den Noten steht. Und da ich keine Noten lesen kann, da ich alles übers Gehör mache, war das gar nicht so ohne Stress. Weil der Abend beginnt mit diesem Bonsoir-Song. Aber da der Mann ja schon auf der Kippe ist und vielleicht seine Nerven etwas angekratzt, angerissen, ist es nicht so wichtig, dass es perfekt gesungen ist. Aber das Interessante ist, dass, was du erzählst, diese Pause, die ich offensichtlich vor dem Horla mache, also ich plane meine Lesungen schon, natürlich sehr akribisch, es ist ein bisschen wie eine Partitur, aber wie es dann nachher tatsächlich wird, das plane ich nicht. Und da überlasse ich mich eigentlich dem Flow der Situation. Das heißt, diese extrem lange Pause, die wurde auch in einigen Kritiken erwähnt, und ich vor dem erlösenden Wort Horla.
Das erschreckt mich schon wieder.
Die finde ich selber überraschend. Also da überrasche ich mich selber, dass ich denke, das ist das, also ich meine, dazu gehört ein gewisser Mut auch wieder, um eine Pause so lange zu halten. Und ich erinnere mich, als ich das an dem Abend live machte, dass die Leute tatsächlich sich erschrocken haben im Saal. Und das ist so ein Durchzucken der Leiber passierte. Ja, das ist eine großartige Geschichte und ich bin komplett überrascht, vielleicht weil ich nicht tagelang im Hörspielstudio saß und das mehr oder weniger eben eine Live-Sache war, die sehr schnell abgehandelt war, einfach von der Zeit her, dass das so eine wunderbare Wirkung hat, dass das so gut ankommt, dass es so Furore macht, könnte man fast sagen. Das freut mich total. Und manchmal denke ich, ja, vielleicht passiert das häufiger bei den Produkten, die irgendwie ein bisschen mit weniger Druck auf den Markt gebracht werden. Das sind dann so die Überraschungserfolge. Mal sehen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob sich das Hörbuch jetzt besser verkauft als andere, aber ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, dass es so gut ankam, in der Presse auch und nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Kai und für Anne Müller, Maria Totenhaupt und Matthias. Also, weil das ist natürlich trotz allem auch eine Teamarbeit und das ist doch toll.
Auf jeden Fall toll. Ich hatte ja die CD, ich habe mir die CD angehört, hatte sie vor mir liegen, das Cover angeschaut. Da steht ja auch ganz klar drauf, live aus dem Glaspalast in Berlin. Ich hatte aber, während ich es gehört habe, total vergessen auch, dass es live ist. Und dieser Applaus ganz am Ende, der hat mich auch nochmal dann zurückgeholt. Irgendwie. Man kriegt es ist ja wirklich live aufgezeichnet. Du hast da nicht irgendwie mehrere Versuche gehabt, sondern es wurde live aufgezeichnet. Ja. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung, wirklich.
Ja, schön, danke.
Der Horla von Kai Schwind unter anderem wird ja übrigens auch in Fulda sein. 3 Tage, bevor du in Fulda bist, mit der Ferienbande. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, eine Persiflage auf Jugendhörspiele. Die Ferienbande, wer es noch nicht kennt, hört da mal rein. Also ich bin da auch großer Fan der Ferienbande. Und Kai hat mir erlaubt, dass ich im nächsten Spiel übrigens eine kleine Rolle sprechen darf. In der Ferienbande. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genauso wie auf die Fanbande. Und wo wir bei Jugendhörspielen sind, kennst du dich ja auch ein bisschen aus, kann man so sagen. Also man kennt dich ja auch tatsächlich als Peter Shaw von den 3 Fragezeichen. Ganz ein paar Worte dazu und ein paar Worte zur unterbrochenen Tour vielleicht auch.
Naja, die Tour wurde halt unterbrochen wegen Corona und sie wird ja komplett nachgeholt. Ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall. Und das ist bedauerlich natürlich für alle, die die Karten schon gekauft haben. Und die Tour war, glaube ich, fast komplett ausverkauft bereits. Aber es wird nachgeholt und es ging halt nicht anders, weil wir ja in Hallen auftreten, die immer so ab 5.000 aufwärts gehen. Also wir sind wirklich eine Großveranstaltung. Ja, die drei Fragezeichen, die begleiten mich halt schon seit 40 Jahren. Und das Interessante ist, dass die Außenwirkung so stark ist, das ist eben ein unglaublich erfolgreiches Produkt, dass ich aber, wenn ich nicht gerade damit involviert bin oder auf der Bühne stehe, vergesse ich es eigentlich. Habe mich zwischendurch auch manchmal ein bisschen geärgert, dass, wenn man Interviews gibt, Journalisten immer nur das Thema drei Fragezeichen abhandeln wollen. Es ist fast so, als ob sie jemanden nicht ganz wahrnehmen wollen, sondern immer nur eine Seite. Das kann auch frustrierend sein. Aber damit habe ich meinen Frieden gemacht, weil es sich auch gerade tatsächlich verändert hat in den letzten Jahren. Dadurch, dass ich so viele andere Projekte angesteuert habe und umsetze und im Grunde auch dann ganz stur bin, immer wieder betont, dass es ja, die drei Fragezeichen sind wunderbar und die gehören halt zu meinem Leben. Aber, und das Aber, das ist halt auch relativ groß. Es ist gar nicht so, dass ich die drei Fragezeichen klein machen will, nur es ist tatsächlich so, dass ich die Rolle des Peter Shaw natürlich, die stellt mich vor keine Herausforderung mehr. Wenn ich Peter Shaw spreche oder auf der Bühne spiele, ich würde fast sagen, da spiele ich ihn ja mehr, dann stürze ich mich da mit Haut und Haaren rein. Dann bin ich 100% in der Drei-Fragezeichen-Welt. Aber natürlich werden wir gerade bei den Drei-Fragezeichen mit so viel Liebe getragen vom Publikum und mit so viel Sympathie, dass wir sitzen da nicht vor einer extrem kritischen Masse, die man erstmal komplett erobern muss. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen und den würde auch keiner von uns jemals machen, weil ich glaube, dafür sind wir zu professionell im Endeffekt, dass man glaubt, okay, die Leute empfangen einen mit einem wahnsinnig warmen Applaus und jetzt ruhe ich mich mal aus und ziehe das mal irgendwie so ab. Nee, also man muss dann gerade in diesen großen Hallen unglaublich viel Energie haben an so einem Abend, um quasi die Erwartungshaltung auch zu erfüllen und den Abend auf so einem guten, unterhaltenden Niveau zu absolvieren. Und das ist insofern auch eine total interessante und Erfahrung und ich fühle mich da sehr privilegiert. Ich meine, welcher Schauspieler hat sonst jemals dieses Erlebnis vor 12.000, 10.000, 8.000, 17.000 Leuten ein Live-Hörspiel zu machen. Ich muss ja den Text nicht mal auswendig können. Also wenn ich hier in Hamburg oder in Berlin Theater spiele, dann probe ich 6 Wochen und dann habe ich einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Aber ja, die drei Fragezeichen sind halt für mich trotzdem auch ein Phänomen. Ich stehe da manchmal auch daneben und denke, ich kann den Hype nicht ganz nachvollziehen, weil ich Teil des Produktes bin. Das ist für mich nicht mit dieser Romantik besetzt, weil ja, meine Art von Fluchtpunkten und von was ist es eigentlich? Wahrscheinlich ist es so ein heimatliches Gefühl, was man hat, wenn man die drei Fragezeichen hört, wie eine heile Welt, in die man wegdriften kann. Ich glaube, das ist bei mir, das sind dann halt bei mir die alten Filme oder die Musik und nie Hörspiele. Also ich bin auch kein Hörspielhörer, höchstens Hörspiele, die in den 60er Jahren produziert wurden, wo ich die Leute nicht alle kenne. Ich bin halt in der Beziehung verdorben. Ich bin ein Fachidiot. Ich höre genau, was ich alles falsch gemacht habe. Ich erkenne die Sprecher, dann kann ich mich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Ich kann auch keine synchronisierten Filme sehen, also keine Filme, die heute synchronisiert sind, weil ich die Leute alle kenne und denke, nee, das ist aber jetzt nicht die Stimme von Renée Zellweger, das ist XYZ. Das hat durchaus auch Nachteile, wenn man in dem Beruf gelandet ist. Aber ja, ich denke mal, das ist einer der Gründe, warum ich selbst auch ein bisschen staunend daneben stehe vor diesem Drei-Fragezeichen-Phänomen. Aber das ist vielleicht auch gut, weil dadurch bin ich wirklich niemals in den ganzen 40 Jahren in Gefahr gewesen, abzuheben oder den Erfolg dieser Produktion gleichzusetzen mit mir oder den auf mich zu beziehen. Weil ich glaube wirklich, und das ist keine Koketterie, das hätte man damals drei andere Kinder besetzt, das Produkt wäre genauso erfolgreich gewesen. Wir waren nicht unbegabt, aber wir waren jetzt auch, also ich meine, jeder ist ersetzbar in dem Job, mehr oder weniger. Und das Produkt ist halt so stark. Die Cover waren super und sind nach wie vor, die haben halt sowas Zeitloses, die haben eine gewisse Ästhetik, die muss man erstmal, das ist ein Statement, so eine Drei-Fragezeichen CD oder Schallplatte. Und ich weiß, dass ich ein paar dieser Bücher gelesen hatte, bevor ich gefragt wurde, ob ich bei den drei Fragezeichen mitsprechen möchte. Und da hat mich natürlich total begeistert, und das ist wieder der Bogen zu meinem eigenen Hörbuchlabel, dass Alfred Hitchcock auf den Büchern stand. Das war ja wie eine Hintertür in die Welt der Erwachsenen. Hitchcock machte was für Jugendliche? Dann ist natürlich klar gewesen, dass er damit relativ wenig zu tun hatte. Aber erstmal war das toll. Das war wie ein Prädikat. Prädikat besonders wertvoll, besonders spannend. Und insofern, die drei Fragezeichen sind einfach ein unglaublich gut gebautes, gut positioniertes Produkt. Und klar, wir machen das hoffentlich echt anständig und gut und haben auch unseren Spaß dabei. Und wir funktionieren, Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Wawracek funktionieren sehr gut als Trio. Das ist schon eine gute Dynamik, denke ich. Und das will ich auch nicht kleinreden. Das ist auch und Frau Körting als Regisseurin, das ist halt das Team. Das ist nicht geändert worden. Und ich denke, das erzeugt eine gewisse Energie.
Das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolges, dass das Team nie geändert wurde. Ganz, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Du hast es gerade gesagt, hast du nochmal Filme angesprochen. Du schaust ja nicht so gerne synchronisiert an, aber du hast ja selber auch eine Zeit als Synchronsprecher und Synchronregisseur gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du es aktuell machst, du es, glaube ich, nicht mehr oder weniger.
Nein, doch. Ich habe jetzt gerade letzte Woche tatsächlich mal wieder Synchronregie gemacht für eine BBC-Serie, die eine Art Vorläufer war von Harry Potter. Worst Witch heißt die. Das sind kleine Mädchen, die als Hexen ausgebildet werden. Und das ist ein älteres Format als Harry Potter. Und das ist ganz schön. Aber ich habe tatsächlich ein Problem mit Stillsitzen. Als Regisseur musst du mehr oder weniger stillsitzen im Regieraum. Und ich habe auch ein Problem mit Lichtentzug. Und du sitzt hier immer im Dunkeln. Und mit Synchronisation dann vielleicht auch irgendwo inzwischen. Weil man muss immer schneller produzieren, man hat weniger Zeit, die Bedingungen sind nicht besser geworden, sondern schlechter.
Du hast gesagt, du hast ein Problem mit Stillsitzen, das ist doch auch ein gutes Thema aktuell, weil was machst du, also uns betrifft ja Corona alle sehr, du als dich als Künstler, wir als Kulturschaffende, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir können uns unterstützen, wir haben eine Start-Next-Kampagne gegründet, es gibt Soli-Tickets, wir sind alle darauf angewiesen im Moment als Kulturschaffende, ist es schwierig, wie ist es für dich als Künstler im Moment so, wie sieht das Leben zu Corona-Zeiten aus?
Ich bin echt, ich bin privilegiert, weil ich konnte fast alles weitermachen, außer dass mir jetzt die ganzen Live-Auftritte weggebrochen sind. Die sind aber verschoben, wie in Fulda eben. Gott sei Dank wurden die nicht komplett gecancelt. Aber ich konnte ins Hörbuchstudio gehen, da sitze ich ja mehr oder weniger isoliert. Aber auch selbst im Hörbuchstudio habe ich gebeten, dass ich stehen kann. Ich stehe, wenn ich meine Hörbücher einlese oder sitze mit halbem Bein und ich konnte Synchronregie machen. Und insofern, bei mir gab es nicht diese Erstarrung. Und das ist natürlich gut. Außerdem habe ich, weil ich so unglaublich selten zu Hause war in den letzten Monaten, hier riesige Aktionen gestartet bei mir zu Hause. Ich habe aus drei Bücherregalen eins gemacht. Das war eine wahnsinnige Leistung, mich von Hunderten von Büchern zu trennen, weil ich dachte, okay, ich habe sie gelesen. Wenn es nicht besonders schöne Ausgaben sind, muss ich sie nicht unbedingt behalten. Also loslassen war ein großes Thema. Und das war auch schon etwas, was ich eigentlich seit Monaten machen wollte, aber ich bin nie dazu gekommen. Und ich habe jetzt einfach mal angefangen, meine Wohnung, die gar nicht so groß ist, ich habe 2 Zimmer, ja, peu à peu neu zu gestalten.
Ja, lieber Jens, ich habe noch ein paar Namen mitgebracht, weil ich weiß, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du ein paar wunderschöne Geschichten erzählt über, ich habe jetzt noch 3 starke Frauen. Ne? Ich nenne dir 3 Namen und du sagst mir deine Verbindung und die Geschichten zu ihr. Zum einen eine Frau, die sicherlich auch ein bisschen dein Leben beeinflusst hat, Doris Day. Was kannst du über Doris Day sagen?
Ja, Doris Day liebe ich einfach. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe sie als Sängerin und ich finde ihre Filme wunderbar. Nicht alle sind gleich stark, aber ich finde, sie ist eine extrem unterschätzte Schauspielerin. Ihre Komik entsteht immer aus einer echten Verletztheit in der Rolle. Also ich finde, Doris Day ist einfach eine brillante Komödiantin und ihr Nachlass wurde ja versteigert und ich habe tatsächlich etwas ersteigert. Aus einem Film. Ich werde nicht verraten, was es war, aber das war ja jetzt wegen Corona auch eine Online-Auktion. Also ich meine, nach Kalifornien wäre ich sowieso nicht geflogen, selbst wenn man es hätte machen können. Aber man konnte online bei dieser Auktion teilhaben und mitmachen. Und also mitten in der Nacht durch die Zeitverschiebung saß ich dann da vor meinem Computer und habe tatsächlich bei dem einen Item auf den Knopf gedrückt und habe es ersteigert. Und das ist irgendwie für mich ein ganz schöner Erfolg gewesen, weil ich dachte, ja, das gehört zu mir irgendwie. Es gibt auch zu Doris Day noch eine ganz kleine Anekdote. Ich habe eine Lesung gehabt hier an den Hamburger Kammerspielen und wollte am Ende dieser Hitchcock-Lesung singe ich auch immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Und ich hatte einen Song, ich weiß gar nicht welchen, vorbereitet und sang aber dann während des Soundchecks vor der Show, weil meine Akkordeonistin Natascha Böttcher kurz ein paar Akkorde aus Que Sera Sera anspielte. Das ist ja ein Song von Doris Day, der auch aus einem Hitchcock-Film ist. Sang Que Sera Sera an. Und der Techniker im Raum sagte, der blieb stehen und sagte, Jens, das musst du singen. Und ich sagte, nein, das ist so bekannt und das singe ich nicht. Ach, bitte sing das, das ist so schön. Und dann sagte ich, okay, wir warten mal ab, wie der Applaus nachher ist. Vielleicht singe ich einfach 2 Sachen. So, der Applaus war sehr schön an dem Abend und ich sang dann tatsächlich auch Que Sera Sera. Und das Merkwürdige war, während ich Que Sera Sera sang, hatte ich das Gefühl, als ob irgendetwas aus der Zeit fiel. Ich hatte erstens das Gefühl, der Song dauert 3-mal so lang wie bei der Probe und es war eine komplett andere Farbe. Ich habe nach der Vorstellung meine Musikerin gefragt, habe gesagt, sag mal, war das eine andere Tonart? Was war denn da? Und sie meinte, nein, dass wir waren genau in dem Takt, also wir waren genau in der Länge, aber es war anders. Die Leute waren komplett gerührt. In der Nacht ist Doris Day gestorben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, weil ich mich so viel mit ihr beschäftigt habe, ich habe auch nach ihrem Tod, sie ist ja letztes Jahr im Mai gestorben, habe ich hier in Hamburg ein großes Filmfestival mitorganisiert in einem tollen Kino. Da haben wir, ich glaube, fast 30 ihrer Filme gezeigt und jeden habe ich eingeführt. Also das war mir wirklich ein Bedürfnis, weil, und das ist, glaube ich, mein missionarisches Gen, ich es nicht ertrage, wenn ich das Gefühl habe, Leute werden in eine Schublade gepackt, um wieder bei dem Thema zu sein. Und Doris Day wurde so oft in Schubladen gepackt, in die sie gar nicht hineinpasste und die sie so reduzierten als Künstlerin, dass mich das unglaublich traurig macht, vor allen Dingen. Wütend gar nicht mehr, traurig, weil es was erzählt darüber, wie wir Menschen so schnell A, B oder C sagen. Und es ist sehr schwer, aus diesen Schubladen wieder rauszukommen. Das ist meine Liebe zu Doris Day, ja.
Einen anderen Namen, den ich jetzt noch erwähnen möchte, zu dem Namen gibt es auch eine ganz spannende Geschichte, die du mir auch damals erzählt hast. Und die Geschichte fand ich so schön, dass ich finde, dass auch unsere Hörer daran teilhaben müssen. Eine Geschichte, die auch den kleinen Jens betrifft, den kleinen Jens. Und zwar, der Name ist Shirley MacLaine.
Oh ja. Na, in Shirley MacLaine war ich auch verliebt und Shirley MacLaine kam 1976 nach Hamburg, ich glaube es war 76, ja, und gab ein Konzert Also sie kam mit ihrer Las Vegas Show nach Hamburg. Das war natürlich, das muss man sich, ich meine, das ist, war die Zeit, da gab es noch kein Internet. Das war, da kam wirklich so ein Weltstar aus Amerika in unser kleines Land und ja, und war quasi ein paar Straßen von mir entfernt, trat die auf. So, ich hatte ja kurz vorher angefangen beim NDR Aufsatzfunk zu machen, also vielleicht ein Jahr, und hatte vielleicht 200 Mark auf dem Konto. Die Karten für Shirley MacLaine kosteten 80 Mark. Ich habe 2 Karten gekauft für meine Mutter und mich. Meine Mutter hatte Geburtstag, das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt, und wir sind zu Shirley MacLaine gegangen. Und da ich aber nun so verliebt war, hatte ich mich vor diesem Konzert hingesetzt mit einem Langenscheid-Wörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, und schrieb einen Liebesbrief an Shirley MacLaine und sagte, ich habe 3 Filme von Ihnen gesehen, das Apartment, Sweet Charity und Hausfreunde sind auch Menschen, heißt der Film. Ein wunderbarer Film. Und ich finde, also sie, also bla bla bla, ich habe also wunderbare Sachen geschrieben und ich würde mich freuen, wenn eine Brieffreundschaft nun entsteht. Und außerdem hatte ich ihr eine kleine Stoffmaus gekauft, also wie so einen kleinen Teddy, aber als in Mausform. Und am Ende dieser unglaublichen Show, die sie da wirklich über die Bühne brachte und die atemberaubend war, ging ich an die Bühne, reichte ihr diesen Brief und diese Maus. Und ich weiß, dass sie also völlig verschwitzt, aber nach Chanel Nummer 19 riechend, weil das habe ich dann später herausbekommen, mich fragte, wie ich heiße. Und dann schrie ich auf die Bühne, Jens, und sie fragte nochmal nach, Jens. Und dann sagte sie, it's a wonderful name. Und sie tanzte weiter, nahm noch Ovationen entgegen. So, also ich ging wie auf Wolken zurück zu meiner Mutter auf den Platz. Am nächsten Morgen klingelte es an der Tür und ein Bote brachte mir einen Brief von Shirley MacLaine, den ich natürlich immer noch habe. Und der, ja, da steht dann drin, Jens, Dear Jens, you are such a darling to think of me and your mouse will be with me forever, as you say. Love, Shirley. Und das war natürlich großartig, weil ich denn heute denke ich so oft darüber nach, dass ich meine, die Frau hatte wirklich anderes zu tun, als sich abends noch hinzusetzen und einen Brief zu beantworten. Die war kaputt. Und außerdem war die ganzen wichtigen Leute in Hamburg erwarteten sie, aber dass sie das noch gemacht hat und den Auftrag gab, und diesen kleinen Jens so erfreut hat, das ist eine ganz große Geste.
Sehr schön. Der Weltstar, der sich Zeit nimmt für den kleinen Jens. Toll. Tolle Geschichte. Absolut. Fand ich wichtig, dass wir die auch.
Sie lebt ja noch und sie ist ja noch sehr umtriebig. Ich denke, ich sollte ihr schreiben. Ich sollte das machen und mich bedanken. Weil das, ich glaube, dass solche Erlebnisse ganz wichtig sind dafür, dass wir mutig bleiben und an das Gute glauben.
Ich glaube, das sehe ich ganz genauso. Also ich, wie gesagt, ich meine, du bist ja auch eines meiner Vorbilder, wenn man so will. Und ich danke dir herzlich, wirklich. Danke dir gleich auch nochmal, dass du da warst. Aber einen Namen habe ich noch, der auch den kleinen Jens betrifft. Und vielleicht kannst du unseren Hörern erst nochmal sagen, wer die Person überhaupt ist, weil viele sie vielleicht nicht mehr kennen. Ich rede von Anneliese Rothenberger.
Ah ja, Anneliese. Ja, Anneliese war eine Opernsängerin, Operettensängerin, die in den 70er Jahren eine Sendung im Fernsehen hatte, Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre. Für die wurde sie auch verspottet. Das ist ein ähnliches Schicksal, könnte man sagen, wie mit Doris Day. Das war eine Frau, die wirklich, Anneliese Rothenberger hat an der Metropolitan Oper in New York gesungen, die Lulu von Alban Berg, die war eine der wirklich begnadetsten Mozart-Interpretinnen. Und durch dieses Fernsehformat wurde sie dann plötzlich belächelt, weil da die Unterscheidung zwischen U und E, also Unterhaltung und Ernsthaft, noch so stark war, dass man eigentlich sich auf das Schafott begab, wenn man von der vermeintlich ernsten Schiene auf die Unterhaltungsschiene wechselte. So, Anneliese Rothenberger, ich war verliebt. Ich war auch in Anneliese Rothenberger verliebt. Also immer, wenn sie in ihrer Sendung auftrat, klebte ich an der Mattscheibe. Und sie veröffentlichte ungefähr zu der Zeit, ich denke mal so 75, 74, ihre Autobiografie Melodie meines Lebens. Und signierte dieses Buch in einer Buchhandlung, Thalia Buchhandlung in Hamburg. Und ich ging hin und sie unterschrieb das und ich weiß nicht, wie ich an ihre Adresse kam. Auf jeden Fall schrieb ich mal wieder einen Brief. Und daraufhin bekam ich eine kurze, aber sehr herzliches Bedanken mit Autogrammkarte. Dann ließ ich aber nicht locker und schickte ihr noch einen zum Weihnachten eine Suppentasse, eine rote Suppentasse. Und die ist wohl komplett zerbrochen in der Schweiz. Sie hat in der Schweiz damals gelebt, angekommen. Und ich bekam aber einen sehr langen Brief, den ich natürlich auch noch habe, einen wunderschönen Brief, wunderschöne Handschrift, wo sie sich sehr bedankt ich habe ihr wohl auch geschrieben, dass ich Sänger werden will und wo sie mir eben alles Gute wünscht. Und ich glaube, hätte ich damals weiterhin geschrieben, hätte sie, so wie ich sie später in Interviews erlebt habe, also in Interviews gesehen habe, war sie eine sehr, sehr, sehr herzensgute Person. Die also, und sie hat sich immer Kinder gewünscht. Ich glaube, dass ein kleiner Junge, ich war damals ja 10 ungefähr, ihr geschrieben hat und diesen Kontakt wollte, das hat sie gerührt und irgendwas bei ihr ausgelöst. Also Anneliese Rothenberger hat mir ja diese zwei wunderbaren Briefe geschrieben und war eine ganz große Künstlerin.
Sehr, sehr schöne Geschichte auch noch zu Anneliese Rothenberger. Jens, wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier für Fulda Kultur, der Podcast. Eine kurze Frage. Wir sehen dich ja, wenn alles klappt, hoffen wir sehr, am 25.09. in Fulda. Ja. Hast du eine Verbindung zu Fulda? Warst du schon mal in Fulda?
Ich war in Fulda früher mit meinen Eltern auf einer Deutschlandreise. Das hat mich damals schon sehr, da sind wir so durch diese ganze Ecke, weil wir die nicht kannten, also Hessen und das ist für mich damals komplett exotisch gewesen. Und vor allen Dingen habe ich es als extrem hübsch in Erinnerung. Dann war ich aber auch vor ein paar Jahren in Fulda, weil ich da mit einem Gastspiel der Hamburger Kammerspiele war. Und bin dann durch barocke Gärten gegangen und das vermisse ich hier in Hamburg. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt mit viel Wasser und sehr schönen Jugendstilbauten und alles wunderbar. Aber diese historische Ebene, also diese Architektur aus der Zeit, die fehlt uns komplett. Und das fand ich in Fulda ganz toll. Also Fulda, wenn man mich nur nach Fulda versetzen würde, aus irgendeinem Grund, wäre ich, glaube ich, nicht traurig.
Ich werde dir auf jeden Fall, wenn du dann da bist, ein paar schöne Ecken von Fulda zeigen. Bitte. Fulda ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Eine Sache musst du noch tun, und das weißt du, und ich habe ich dir vorhin nicht gesagt, und zwar jeder Gast, den wir hier haben bei Fulda Kultur, dem Podcast, der darf sich einen Song aussuchen. Wir haben eine Spotify-Playliste erstellt, Fulda Kultur, die Spotify-Playliste. Da darfst du einen Song, wenn du dich für einen Song entscheiden müsstest, der in die Playliste kommt, welcher wäre das, du? Und zwar jetzt.
Dann würde ich jetzt heute sagen, wir nehmen einen von Doris Day und der heißt Let's Fly Away.
Sehr schön, sehr schöne Auswahl. Noch ein paar letzte Worte für unsere Hörer, lieber Jens, dann sind wir hier fertig. Und ich sage jetzt schon mal nochmal vielen Dank dir, ein paar letzte Worte von dir.
Ja, ich fand es war wunderbar, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequasselt und ich komme dann gerne ins Plaudern. Und ich freue mich einfach auf meinen Auftritt in Fulda. Ich hoffe, dass das den Zuschauern genauso viel Spaß macht und genauso viel Gänsehaut über den Rücken laufen lässt wie uns auf der Bühne.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Das war Fulda Kultur, der Podcast mit dir, Zwafritschek, heute. Präsentiert vom Kultuszentrum Greuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann.
Ciao.